immer für heute Abend die Berge Gottes. Die Berge Gottes. Und da dürfte das Psalmwort ein passender Auftakt sein. Psalm 121. Psalm 121, ein Stufenlied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. Meine Hilfe kommt von Jehova, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels nicht schlummert, noch schläft er. Jehova ist dein Hüter, Jehova ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Nicht wird die Sonne dich stechen des Tages, noch der Mond des Nachts. Jehova wird dich behüten vor allem Übel, er wird behüten deine Seele. Jehova wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Jetzt dürfen wir ruhig lesen, zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Das sind die Berge Gottes. Das sind die Berge Gottes. Und die dürfen wir heute Abend etwas näher ansehen oder uns da hinauf und hinein versetzen lassen. Indem wir der Reihe nach im Neuen Testament die sieben Berge ansehen, die Jesus betreten hat. Eigenartigerweise ausgerechnet erstens Matthäus 4, 8 bis 10. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche des Kosmos, also des Weltalls, und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Sonderbar, der erste Berg, auf den Jesus geführt wird, ist der Berg der Versuchung. Und zwar, nachdem wir in Kapitel 4, Vers 1 zur Kenntnis nehmen, dann wurde Jesus von dem Geiste in die Wüste hinaufgeführt. um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn nachher. Und der Versucher trat zu ihm hin und so weiter. In Lukas 4 das gleiche Geschehen, Vers 5, Vers 1 in Lukas 4 beginnt noch genauer als bei Matthäus. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage geführt, indem er von dem Teufel versucht wurde. Vers 5. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche nicht des Erdkreises, sondern der Ökumene. Das heißt, neutestamentlich, nicht Begriff unserer Ökumene von heute, sondern wiederum die ganze Schöpfung. Ökumene bedeutet die ganze Schöpfung als Wohnraumgebilde, die Himmel für die Geister und die Erde für die Menschen. Wohnraum. Oikos heißt Haus und Ökumene heißt Wohnraumordnung. Dem Umfang nach ist beides dasselbe, nur Matthäus, Kosmos, bedeutet die Bewohnerschaft in diesen Wohnräumen und die Ausschmückung von Himmel und Erde. Kosmos, Weltall in Bezug auf Bewohner und Ausschmückung. Und Ökumene heißt das Weltall als Wohnraumgebilde für Engel und Menschen. Und bei Lukas heißt es dann noch, in Vers 5, zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche der Ökumene, jetzt biblisch verstanden. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem irgend ich will, gebe ich sie. Ist das eine Aussage? Hat Jesus etwas dagegen gehabt? Nein. Jesus anerkennt das indirekt. Satan fährt ja weiter: Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll sie alle dein sein, die Macht über das alles. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. So. Tatsächlich ist es so, dass Gott, der Vater, im Einverständnis mit Jesus Christus die Herzensüberlegungen dieses gewaltigen Erstlingsgeschöpfes Gottes erforscht haben, erkannten, der möchte Alleinherrscher sein, Erstlingsanspruch haben. Und Gott, der Vater und Jesus Christus gingen darauf ein. Er ist der Verwalter der Ungerechtigkeit. Nur jetzt, um an jenes Gleichnis zu erinnern. Also erster Berg, Berg der Versuchung oder Versuchungen. Und zwar ganz raffiniert. Teuflische Methoden. Situation genau ausgenützt. Zuerst hungert ihn, und so weiter. Und jetzt kommt der Machtanspruch. Beachten wir, ein Berg sehr hoch. Jetzt die Frage, was bedeuten Berge in der Schrift? Berge sind vom Geiste Gottes gewählte Modellvorführungen für Weltreise. Für Weltreise. Ein Berg, normalerweise nach unten breit verlagert, gesichert. Und jeder Berg hat eine Spitze, einen höchsten Punkt. Und dem sagt das Hebräische Haupt. So wie jedes Reich, entweder ein König oder ein Kaiser oder ein Despoten oder eine Regierung hat, die alles beherrscht hat. Dann ist es so, also die sieben Berge, die du sagst, wir kennen die Stelle im Buch der Offenbarung, das sind sieben Reiche und sind sieben Könige, die sieben Berge. Mehrzahl wieder, kosmisch, geschöpflich, und Einzahl, wie immer. Es gibt viele Herren und doch gibt es nur einen Herrn der Herren. Es gibt viele Könige, aber es gibt nur einen König der Könige. Einzahl ist immer der Herr. Es gibt viele Götter, wie wir wissen, aber es gibt nur einen wahrhaftigen Gott. Viele Götter, die unser wahrhaftiger Gott, himmlische Majestäten, zu Göttern erhoben hat, bevollmächtigt hat sogar. Dann ist die Einzahl von Berg. Bleibt nichts anderes übrig als was? Stellt das Reich Gottes dar. Der Berg Gottes ist der Ausdruck für das Reich Gottes. Und dann ein sehr hoher Berg, ja, wovon das nur ein Schatten ist hier bei der Versuchung. Das ist das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in welches wir durch die Gnade Gottes und den Glauben versetzt worden sind. Wir sind geborgen im Berge Gottes, mit Christo verborgen in Gott. Während Reich Gottes oder Reich der Himmel vorerst einmal die Zustände vom tausendjährigen Reich versteht. Zustände vom tausendjährigen Reich sind vergängliche Modellvorführungen und Schattenrisse von den letzten neuen Himmeln und der letzten neuen Erde, die dann bleiben. Erster Berg, Berg der Versuchung. Sehr hoch. Also in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, also alle Reiche der Götter im ganzen Weltall. Und das auf der Erde, das ist nicht viel wert. In den Augen dieser Götter, die im Weltall Götter sind. Ein Angebot von dem, der rechtmäßige Inhaber dieser Gesamtverwaltung des Kosmos war. Du wirst von deiner Verwaltung entlassen, wegen deiner Untreue. Nicht nur das Beispiel dann vom Haushalter der Ungerechtigkeit dort, mit seinen raffinierten Manipulationen, sogar, dass der Herr nicht anders kann, als seine Klugheit, seine Besonnenheit noch loben muss, der Herr. Was der dort fertig gebracht hat. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Erstens, Berg der Versuchung. Aha. Bevor wir die nächsten Berge kurz ansehen. Berg mit seinem Gipfel, mit seinem Haupt. König mit Königreich. Königreich. Ein Machtbereich einer Herrschaft. wenn wir das wunderbare Wort in, oh, das erinnert mich, dass wir vielleicht das Wort im Propheten Daniel, das hier nun gewaltig ist, ergreifend wunderbar, dass wir das am Ende unserer Betrachtung dann noch betrachten. Der Berg Gottes, Königreich Gottes. Was für ein Berg auf der Erde wird Berg Gottes genannt?
Keiner.
Hä? Keiner. Keiner? Also, Hunsch war gerade recht.
Auf der Erde.
Auf der Erde?
Auf dieser Erde.
Auf dieser Erde, ja.
Ölberg hat keine Ölberg aus Israel.
Ölberg wird nicht Berg Gottes genannt, leider.
Ja,
aber ist es in der Ehe.
Und da
war ich auch nicht. So? Nein, der. Sonst sind wir so gesetzlich orientiert. Sonst, nicht? Ja, der Berg Sinai wird mehrmals Berg Gottes genannt. Tatsächlich, das Gesetz vom Sinai geht aus von Zion fürs tausendjährige Reich. Das Reich Gottes, wo das Gesetz noch ausgeht. Das ist am Berg Gottes. Wie das tausendjährige Reich auch schon Reich Gottes genannt wird. Die Reichsgeheimnisse oder ja, die Reichsgeheimnisse sind Sachgeheimnisse. Die Geheimnisse Gottes sind Personalgeheimnisse. Wir sind versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Königreich einfach heißt Basileia. Basel heißt einfach Reich, Königreich, Basel. Und da war der erste Zionistenkongress in Basel, Basileia. Gar nicht schlecht. Berg Gottes, Sinai, Spitze Horeb. Da musste der arme Mose etwa 7-mal hinaufsteigen und hinab. Und ein oder zweimal stieg er hinauf und Gott schickte ihn schon auf halber Höhe wieder hinab. Also, das ist eine Sache, ne? Genau. Ich hätte beinahe gesagt, genau wie das tausendjährige Reich einerseits wunderbar ist für Menschen, die nichts Besseres wissen oder haben, ne? Und doch eine halbe Sache, ne? Im Blick auf göttliche Werte. Berg Sinai, Gesetzesherrschaft, Reichsgesetz, genau. Stimmt genau. Der Berg Sinai. Ein großer, hoher Berg mit Blick auf das neue Jerusalem, Offenbarung. Ja, dann reservieren wir noch einige Bibelstellen wieder gegen Ende unserer Betrachtungen. Schlagen jetzt noch auf Hesekiel 40, Vers 2. Ezekiel 40, Vers 2. In Gesichten Gottes brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg. Und auf demselben gegen Süden war es wie der Bau einer Stadt. Und was ist das, der wie der Bau einer Stadt? Es kommt, der Tempel tritt da in Sicht, der so groß ist wie eine Stadt, der im tausendjährigen Reich stehen wird. Und der hat nicht in Jerusalem Platz. Da ist der Thron des Königs, Jesus Christus, der sich hier noch einmal herablässt für die tausend Jahre und diesen Zweck. Aber nicht in seiner ganzen Herrlichkeit, sondern nur die Glieder seines Leibes kommen damit die an seinem Leibe Fußcharakter haben. Wie wir lesen, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Jesus Christus erfüllt ja heute schon das, die Unendlichkeit Gottes in Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, kein Tausendstel dieser Herrlichkeit, wäre erträglich für die Zustände, die wunderbaren Zustände vom tausendjährigen Reich. Wie der Bau einer Stadt, dieser Tempel steht im tausendjährigen Reich ungefähr 50 Kilometer nördlich von Jerusalem, mit gewaltigen heiligen Bezirken vom Mittelmeer bis an den Jordan. Diese Dinge sind im Propheten Ezekiel alle beschrieben. Also da haben wir jetzt den Propheten Ezekiel vor uns, dem Gott diese wunderbaren Offenbarungen und Blicke in die Zukunft geschenkt hat. Der wird jetzt auch vom Geiste Gottes auf einen sehr hohen Berg geführt. Mit Blicken bis in die Zustände vom tausendjährigen Reich. Und schon sind sie vergängliche Modellvorführungen für die letzten bleibenden Himmel und die neue Erde. Ja, und dann kommt in den nächsten Kapiteln die Beschreibung. Was da alles in Sicht tritt, aber jetzt der Reihe nach weiter. Schlagen wir noch ein Wort auf zur allgemeinen Orientierung, was versteht die Schrift unter Bergen? Jesaja 2, Vers 14. Vielleicht Mitte Vers 11. Und Jehova wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tage. Denn Jehova der Heerscharen hat einen Tag über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene. Und es wird erniedrigt werden. Und über alle Zedern des Libanon, die Hohen und Erhabenen, und über alle Eichen Basans, das sind alles hohe himmlische Majestäten zu verstehen, unter den Zedern des Libanon und den Eichen Basans. Das erklärt die Schrift so. Und über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel und über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer. Und über alle Tarsischiffe und über alle kostbaren Schauwerke. Wir sind ja hier schon ganz in der Endphase, wo Babel, das dritte Babel, die letzte Weltmetropole ist. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und die Hoffart des Mannes erniedrigt werden. Und Jehova wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tage. Er, der dann das Lebendige nicht mehr Reich, das herrscht, sondern wo er im Sohne Vater aller geworden ist. Jetzt kommt Matthäus 5, 1 bis 7. Also, Berg der Versuchung, eigenartig. In seiner Erniedrigung hat der Vater ihn gleich, erste Berge bedeuten Machtpositionen, Gewalt, Herrschaftsbezirke, eben Reise. Und für Satan ist die Macht des, die Geschöpfe versuchen können, gewaltige Feste, gewaltig breit verlagerter Berg, der Berg der Versuchung. Und jetzt 5. Und als er die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geiste, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und so weiter. Wir kennen ja diese Seligpreisungen. Berg der Seligpreisung, der zweite Berg. Es ist die Gesetzeserfüllung wieder im tausendjährigen Reich. Das ist der Berg der Predigt oder der Berg der Seligpreisung. Das sind Normen für die Reichszustände. So ist es dort. Ganz zentrales Beispiel: das Gebet, um das die Jünger den Herrn gebeten haben. Herr, lehre uns beten. Und dann spricht Jesus die Worte vom weltbekannten Unser Vater aus. Dann dürfen wir uns fragen, warum hat weder Jesus noch seine Jünger, auch nicht der Apostel Paulus, dieses Gebet je wiederholt? Führe uns nicht in Versuchung, heißt es. Dürfen wir heute so beten? Beten wir ganz gedankenlos? Führt Gott uns nicht in Versuchung? Wurde Paulus nicht von allen Seiten versucht? Ja, bitte. Tue dein Werk, schreibt Paulus den Timotheus, als ein treuer Sklave Jesu Christi, der das Wort der Wahrheit richtig zuteilt, richtig teilt, wie der Geist Gottes es gegeben hat. Nicht alle Gottesworte galten in den Tagen der Patriarchen. Die wenigsten Verheißungen, die wir heute haben, sind im Zeitalter des Gesetzes vom Sinai überhaupt vorhanden. Die sind in der Regel so, genauso, entgegengesetzt. Währenddem wir heute als Christenheit global in einer Art und Weise gesetzlich versklavt und verhaftet sind, ohne es zu merken. Zustände oder Stellungen für Gottes Kinder, die vor Gott schrecklich sind und meinen auch, was ihr für fromme Leute seid. Also, vergib uns unsere Schulden. Und jetzt kommt was für ein Vergleich? So wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Darf ich weiterfahren als Arthur Muhl?
Aug um Aug.
Was?
Aug um Aug, Zahn um Zahn, könnte man auch sagen.
Aha. Aha. Jawohl. Reichsordnungen. Arthur Muhl fährt weiter. Wenn das Wort für mich gelte, dann wäre der Fall hoffnungslos. Wenn Gott mir nur so weit vergeben könnte, wie ich es fertigbringe, denen, die mich beleidigt oder gequält haben, zu vergeben, dann könnte ich nie zur Ruhe kommen. Ja, Bruder Muhl, wie ist das jetzt denn für uns? Bitte, was schreibt denn Paulus? Paulus, ich, Apostel Jesu Christi, Sonderbotschafter, mit einem besonderen Auftrag, als auserwähltes Rüstzeug für euch die Nationen, die nicht Israeliten, die nicht Juden besonders, ausgerüstet von Gott. Für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist das ein Personalgeheimnis, dieses Evangelium. Das Evangelium von der Gnade Gottes allein durch Vertrauen, Glauben. Alles in Ordnung. Sollte er uns in Christo nicht alles, alles schenken. Ohne jede Bedingung. Alles geschenkt. Und was schreibt jetzt Paulus für uns? Da in der Vergebungsfrage. Wenn einer, ein Bruder Klage hat gegen den anderen, dann soll er dem Schuldigen so vergeben, wie Gott uns in Christo alles vergeben hat. Welches ist jetzt das Vorbild? Einander vergeben, wie Gott uns alles vergeben hat. Kann ich jetzt ruhig schlafen? Kann ich jetzt ruhig schlafen? Hat Gott mir alles vergeben? Sagt mal ja. So. Und jetzt aus dieser Quelle fließt mir eine Kraft zu, weil Gott mir, dem großen Sünder, alles vergeben hat. Das nicht mehr kennt. Vergessen hat, steht so geschrieben. Ja, nicht. Wir lassen uns vom Feind immer wieder erinnern an frühere Dummheiten oder Sünden. Stimmt's? Ja. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, der schreibt so etwas, nachdem Gott all unsere Sünden nicht mehr gedenkt. Das Gesetz sorgt für ständige Erinnerung an die Sünden, weil immer neue Opfer dargebracht werden müssen. Und für jede besondere Sünde ein extra Opfer vorgeschrieben ist. Ja, und jetzt darf ich darauf hinweisen, Hartmut, ich darf ja dann kurz in Langensteinbach sein, noch Ende Monat. Ja. Bist du dann, du bist auch da. Hat mir Werner Stäuble schon telefonisch mitgeteilt. Und da möchte ich gern mit dir, und vielleicht wer dann da ist von den Brüdern, ihr habt sicher auf der Lache den Fall, wie heißt der Vorname von dem Schriftsteller, Familienname Alt? Franz Alt. Der, ich muss deutlich reden, missbraucht jetzt, in Unkenntnis, in guter Meinung, missbraucht diese Seligpreisungen auf dem Berg der Seligpreisungen, missbraucht er, um die Christenheit, der Christenheit zu verkündigen. Wir haben die Möglichkeit, den Frieden auf der Erde zu schaffen, wir Menschen. Wir müssen uns nur an die Worte Jesu halten, die er in der Bergpredigt gehalten hat. Die Möglichkeit besteht, und zwar ganz deutlich, dass wir Menschen das Vierte bringen, wenn wir wollen.
Das ist die Meinung vieler. Vor allem wegen der Dritten. Marschierer. Und übrigens auch Helmut Schmidt, der aus dem Kirchentag genau das gleiche gesagt hat. Unser ehemaliger Bundeskanzler.
Noch einmal bitte?
Helmut Schmidt hat auf dem letzten Kirchentag gesprochen.
Ah ja, richtig, habe ich gehört, ja.
Und hat das gleiche gesagt, weil es eine im Augenblick in den jungen Kreisen unseres Volkes zunehmende Auffassung ist.
Ja, ja.
Darum hat auch Franz Alt mit seinem Buch einen so hohen erhöhten
Anspruch. Erfolg, ja, wie man sagt, jawohl. Ja. Also, unsere Beurteilung ist die, Er ist in guter Meinung ein prächtiger Wegbereiter für den Antichristen. Nicht? Wenn das so weitergeht, nicht? Und Friedensbewegungen kommen zum Erfolg, und besonders wenn nach einem dritten kurzen Weltkrieg dann ein Weltfriede da ist, nicht? Ja. Mit wirklich christlichen Grundlagen und so weiter, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, alles das ist zuerst da, nicht? Aber derjenige, der sich dann meldet, dem das alles zu verdanken ist, ist dann nicht Jesus Christus, sondern der Antichrist. Nicht? Dem ist es gegeben, diese Friedenszustände seiner Person zuzuschreiben, damit die Irreführung ebenso so gewaltig ist, wie wir lesen, dass Gott kräftige Irrtümer denen präsentieren wird, die die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Also, aber wunderbar, es ist die Bitte, wie ist im tausendjährigen Reich, ist das Gebet dann erfüllt, führe uns nicht in Versuchung. Wo ist der Satan und all seine Dämonen? Bitte? Und es muss keiner, es wird keiner versucht, weil er Hunger hat, zu stehlen. Ist alles im Überfluss da. Muss keiner Ehe brechen, weil er keine Frau hat. Und. Ne? Da ist das Gebet für die tausend Jahre glatt erfüllt. Die beten das. Und wenn man das betet, was Jesus empfiehlt, nicht, dann kann Gott nicht ausweichen. Aber nur in der Zeit, für die das verordnet ist. Nur für die Zeit. Im tausendjährigen Reich ist das alles erfüllt dann. Nämlich, dass jetzt alles gelitten werden kann, da in Israel, bitte. Was damals alles in Israel gelitten wurde, bei der Christenverfolgung und überall, nicht wahr? Das sind alles solche, die nutzen Israel sogar mit Herrscher im tausendjährigen Reich sein werden. Berg der Seligpreisungen oder einfach Bergpredigt. Gesetzeserfüllung im Reiche. Lesen wir noch in diesem fünften Kapitel, Vers 18 und 19. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Aha. Also dieses Gesetz vom Sinai hat noch ein Gottesrecht, weiß, für tausend Jahre, für einen Tag Gottes rechtsgültige Forderungen zu stellen und zu herrschen. Und zwar heißt es leider übersetzen, oder wollen etliche übersetzen, wo es heißt, das Gesetz wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem, übersetzen ja die Lehre oder die Belehrung oder die Weisung. Nein, da steht im Hebräischen das typische Wort für das Gesetz vom Sinai, die Tora wird ausgehen. Das nur noch nebenbei. Jetzt kommt Matthäus 14, 21 und 23. Matthäus 14, 21 bis 23. Die Speisung der 5000. Ja. 22. Und alsbald nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Also Nacht geworden. Was ist das für ein Berg? Erstens der Berg der Versuchung. Zweitens der Berg der Seligpreisungen, reichsmäßig, für das Reich. Drittens jetzt der Berg des Gebetes. Ist das Gebet auch, ist, ja, jetzt hätte ich beinahe gefragt, ist das tausendjährige Reich ein Reich, ein Berg? Ja. Deshalb steht auf dem Berg und lehrte, dass das Königreich auf der Erde tausendjähriges Reich. Drittens, der Berg des Gebets. Jetzt kommt ein geistlicher Berg, eine Machtposition. Das Gewaltreich, die Macht des Gebetes. Bergspitze ist die unmittelbare Gegenwart Gottes dargestellt. Der Berg des Gebetes. Lukas 6, Vers 12 dazu. Lukas 6, Vers 12. 11. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesu tun sollten. Und es geschah in selbigen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Also Berg des Gebets. Und er verharrte die Nacht im Gebet. 12 Stunden. Zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und jetzt werden die mit Namen genannt. Also, nach dem Gebet einer ganzen Nacht wusste er vom Vater, welche nun die 12 Auserwählten seien. War da auch Judas dabei? Hat ihm der Vater geoffenbart, auch Judas Ischariot ist einer der 12. Nach dem Gebet einer Nacht war das eine Machtprobe für den Herrn Jesus. Berg des Gebetes. Matthäus 15. Vers 29. Matthäus 15, 29. Und Jesus ging von dannen hinweg und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich daselbst. Und große Volksmengen kamen zu ihm, welche Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sich ihm zu Füßen, und er heilte sie. Das ist der Berg der Heilung. Der Heilungen. Die Machtposition der Heilungen.
Bitte Kassette wenden.
Berg der Versuchungen, Berg der Seligpreisungen, Berg des Gebetes und jetzt erst Berg der Heilungen. Matthäus 17, 1 bis 9. Hier sehen wir, schlagen unser Neues Testament schön der Reihe nach auf. Nicht gesucht, nicht gewählt. Alle Stellen, wo das Wort, wo Jesus auf einem Berge erscheint. Matthäus 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus, Jakobus, Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders. Ob das ein irdischer Berg wieder war, ist eine berechtigte Frage. auf einen hohen Berg besonders. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Also, das ist noch gewaltig, also, als der Ausdruck weiß wie Schnee. Weiß wie das Licht. Und siehe, Moses und Elias erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus, rasch bereit, bitte lasst uns drei Hütten bauen. So. Fünf, während er noch redete, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn höret. Was ist das für ein Berg? Berg der Verklärung. Aha. Ist das passend? Ja. Versuchungen, Seligpreisungen mit Voraussetzung von Leidensweg, von Schmähungen, Gebet und dann Heilung und dann Verklärung. Fünfter Berg war das, Berg der Verklärung. Dazu wollen wir nicht übergehen, 2. Petrus 1, Vers 18. Schon Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also auf was nimmt Petrus hier Bezug? Auf den Berg der Verklärung. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einen dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen, indem ihr dies zuerst wisset, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, also erlaubt keine eigene Auslegung. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Da lohnt es sich noch, Vers 16 zu lesen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, Parousie, nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die, die da Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Aha. Wo? Auf dem Berg der Verklärung. Ganz reale, gewaltige, zuverlässige Grundlagen. Berg der Verklärung. Matthäus 21, 1 bis 5. Und als sie Jerusalem nahten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und dann haben wir im Vers 5, steht geschrieben, was der Prophet geredet hat, sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Also, was haben wir jetzt für einen Berg vor uns? Ölberg. Was heißt das? Die Machtposition des Geistes. Öl ist eines der vielen Symbole für den Heiligen Geist. Gesalbt mit Öl, mit heiligem Öl. Und jetzt Ölberg, Jerusalem, letzte Phase, das ist, Ölberg ist jetzt in unserer Reihe der sechste Berg. Das heißt einfach der Berg des Öls, das heißt direkt das Reich des Geistes, das Reich des Heiligen Geistes tritt jetzt in sich. Olivenbäume, Ölberg stellt da Demut, Eselin, Lastträger. Er trägt die ganze Sündenlast der Welt jetzt weg. Das ist erste Stelle vom sechsten Berg, Berg des Öls, wie er sagt, Ölberg. Dann Kapitel 24, 3. Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm, besonders und sprachen, sage uns, die wunderbare Frage, wann wird dieses sein? Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft, deiner Ankunft? Und drittens, das Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Wir wissen, was dann das Zeichen ist. In drei Evangelien der Feigenbaum, der Staat Israel. Das Zeichen, dass das Ende dieses Zeitalters herangekommen ist. Zweite Stelle, Ölberg, was da geschah. Da hat Jesus den ganzen Ablauf der 2000 Jahre und besonders jetzt unsere Jahrzehnte beschrieben. In voll Geistes. Matthäus 26, 30. 26, 30. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus nach dem Ölberg. Und jetzt schlagen wir auf, was ist das? Glaube ich. Samuel müsste es sein. Jawohl. 2. Samuel 15. David auf der Flucht vor Absalom. Wir lesen nur Vers 30 und einige Verse. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte. Jesus, und vorher lesen wir, und David ging über den Bach Kidron, genau wie Jesus, mit seinen Jüngern. Und da selbst war ein Garten, der Garten Gethsemane, bei Jesus. Und so ging David damals auch über den Bach Kidron mit seinen Leuten und jetzt die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte, wie Jesus auch geweint hat. Vom Ölberg, Jerusalem, Jerusalem. Während er hinaufging, also man kann weinend den Machtbereich des Heiligen Geistes hinaufgehen. Da geht's hinauf zum Herrn. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und sein Haupt war verhüllt. Das heißt, Sein Haupt war Christus und das Haupt des Christus ist Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er ging barfuß. Barfuß gehen heißt im Hebräischen Verzicht auf jeden Rechtsanspruch. Völliger Verzicht. Und alles Volk, das bei ihm war, hatte ein jeder sein Haupt verhüllt und ging unter Weinen hinauf. Eine tragisch wunderbare, wie sagt man den, Pilgergruppe. Und das ganze Volk ging weinend den Ölberg hinauf. Und so weiter. Genügt. Also, Ölberg, Demut des Geistes, Ölberg, Durchblick durch alle Gerichtszeiten, Ölberg, letzte Leiden, bis Treue, Ausharren bis in den Tod. Und dann erscheint der siebte Berg, Matthäus 28, 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin, machet alle Nationen zu Jüngern, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und jetzt haben die Elberfelder mal richtig übersetzt: nicht in alle Ewigkeit, sondern bis zur Vollendung des Zeitalters, solange er nicht hier auf der Erde ist. So. Also, das ist der Berg der letzten Orientierung durch den Geist, was nun dem Volke Israel, den 12 Stämmen, beschieden war vorerst. Die Gerichtszeit und dieser sogenannte Missionsbefehl hier, den Jesus seinen 12 Jüngern gegeben hat, der gilt nicht uns. Der gilt nicht uns. Der gilt wem? Den 12, die schon in der Herrlichkeit Gottes sind, und wenn das tausendjährige Reich eröffnet wird, sitzen die auf 12 Thronen um den Thron des Herrn herum, um die 12 Stämme Israels zu richten. So. Und dann sind die vielen Nationen, die jetzt durch Auferstehung, Leute aus den Nationen, die da heraufkommen, da sind die 70 Nationen wieder da, im tausendjährigen Reich, soweit sie würdig gefunden worden sind, und da machen sie zu Jüngern. Ja, so. Und da geschieht das genau buchstäblich so. Ja. Und die Botschaft, die Gott dem Apostel Paulus übergeben hat, die beginnt dann ungehemmt und allein gültig zu laufen, von dem Moment an, wo Jerusalem zerstört, der Tempel in Jerusalem zerstört ist und die Juden unter alle Nationen zerstreut sind, mit einem Wort, als Gott das ganze Volk Israel auf die Seite, mal zeitweilig auf die Seite gesetzt hat. Ja. Mit dem ganzen Evangelium des Reiches und allem dem, was Jesus hat ja grundsätzlich erklärt, als er im Fleische in Israel wandelte und lehrte: Ich bin, ich füge das Wörtchen hinzu, jetzt in dieser meiner Niedrigkeit unter Gesetz getan. So steht geschrieben. Bin ich nur gesandt zu den verlorenen Schafen Mose Israel. Er hat auch geografisch keinen Schritt über die damaligen Grenzen gemacht. So genau. Also, und die harten Worte, die Jesus aussprechen musste, nicht weil die nach seinem Herzen waren, sondern weil er sich unter das unbarmherzige Gesetz gestellt hat. Da konnte er seinem Herzen nicht freien Lauf lassen. Bitte. Da konnte er nicht die Dinge aussprechen, die aus dem Herzen Gottes kommen. Das waren alles Anordnungen von heiligen Engeln, die sehr gut gemeint haben, aber universalen Irrtum begonnen haben mit diesem ihrem heiligen, gerechten, guten Gesetz, das aber den Menschen ohne Barmherzigkeit verdammt. So. Jetzt haben wir einen Überblick. Wir könnten noch bis Mitternacht weiter beisammen sein. Wir beachten, ja, das vielleicht, oder doch, die Symmetrie bei den sieben Bergen ist wieder da, nämlich wie folgt: Was Jesus auf dem ersten Berg aus Satans Hand nehmen sollte, nicht? Nach Versuchung Satans, hätte nehmen können, bekommt er auf dem letzten siebten Berg, nicht? Also bitte, goldener Leuchter, nicht? Erster Berg, Versuchung. Das alles kannst du gratis haben, musst nur mir anbeten. So. Siebter Berg, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf Erden, die der Satan eben angeboten hat. Das stimmt genau wie Geist der Erkenntnis und auf der anderen Seite Gegengewicht der Furcht des Herrn. Zweitens, die Seligpreisungen des zweiten Berges fließen aus den Leiden des sechsten Berges. Bitte. Die Trauernden, die Schwachen, die Elenden, die Verachteten und so weiter. Die haben diese Herrlichkeit. Drittens, das sind jetzt die beiden mittleren neben dem vierten, die Frucht der Gebetskämpfe des dritten Berges reift auf dem fünften der Verklärung. Gebet, eine ganze Nacht, schafft die Verklärung. Und in der Mitte, also der vierte Berg, die Zentralstellung nimmt der vierte Berg, nämlich des Heils, der Rettung von allem. Die Reihenfolge darf ich hier noch kurz ablehnen, was das für uns praktisch in unserem Leben zu bedeuten hat. Erstens, nach bestandener Prüfung und Versuchung fließen Segnungen und Seligkeiten. Zweiter Berg. Dies befähigt und treibt uns ins Gebet und die Anbetung. Der Gottesmensch reift so bis in die Umgestaltung der Verklärung. In dieser Kraft vermag er Gott in Demütigung und Leiden zu verherrlichen. Und dadurch wird er fähig, in Vollmacht über alles göttlicherweise zu herrschen. Und jetzt abschließend das Wort im Propheten Daniel, das ich am Anfang angeführt habe, und vorher noch zwei Verse aus Hohelied 2 und Hohelied 8. Hohelied 2. Da spricht sie zu ihm im letzten 17. Vers: Bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, wende dich, sei mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Das heißt, sie, die Geliebte, seien wir, oder die gerettete Tochter Zion, spricht zu Christus. Enteile, das heißt, ich bin völlig Ich bin vollendet in deiner Liebe. Aber jetzt gedenke an alle die, die Reiche, die noch zerklüftet, zerrissen, verfeindet im ganzen Weltall sind. Nicht? Kümmere dich jetzt um die, ich bitte dich. Nicht? Und zwar, gleich einer Gazelle, einem Jungen der Hirsche, die ihre zarten Hufe mit einer unbedingten Sicherheit auf unheimlich abschüssige Stellen setzen und ihre Sprünge machen. Also, ich denke, wir können auf dem ganzen Erdenrund eine Braut oder eine junge Ehefrau suchen, die zu ihrem Geliebten sagt, also mein Lieber, jetzt mach das wirklich bei Vorkommst, mach möglichst große Sprünge auf allen Bergen, in allen Weltreichen. Das heißt, sie ist seiner Liebe und ihrer Liebe zu ihm so sicher, so vollkommen geborgen, dass sie jetzt gar nicht mehr an sich denkt, überaus vollkommen glücklich ist, sondern jetzt an die anderen. Also sei gleich einer Gazelle, ein Jung der Hirschen, auf den zerklüfteten Bergen. Das heißt, befasse dich jetzt, was bedeuten denn die Füße, die Hufe? Wie lieblich sind die Füße derer, die auf den Bergen Frieden verkünden. Und er ist der Friedefürst, also die Gazelle, sprungweise. Und was geschieht? Letzter Vers im Lied, Hohen Lied, Lied der Lieder überhaupt, Vers 14. Enteile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche, und jetzt auf den duftenden Bergen. Also durch seinen Besuch und seine Anwesenheit ist aus allen zerrissenen Weltreichen, verfeindeten Weltreichen, kriegerischen Weltreichen was geworden? Sind duftende Reiche, nämlich Wohlgeruch verbreitet der Heilige Geist. Alle deine Salben sind wohl dem angenehm dem Geruch der Heilige Geister. Dann sind alle Reiche voll Heiligen Geistes. So. Zwei Worte und das ganze Heilsprogramm Gottes ist da drin, nur mit dem Stichwort Berge. Und jetzt kommt das letzte Ergreifende im Propheten Daniel, wo Christus gerichtsmäßig kommt. Jetzt, wer weiß, wie rasch, wie bald und rasch. Daniel 2, von Vers 44 an. Und in den Tagen dieser Könige, wir sind jetzt am Ende in unseren Jahren, wird der Gott der Himmel ein Königreich aufrichten, welches äonisch nicht zerstört. Und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Und es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber bitte ewiglich bestehen. Das hebräische Wort heißt Eigenschaftwort von Olam, wieder nur Zeitalter, mal vorerst für die 1000 Jahre Königreich. Und jetzt das wunderbare Wort. Erklärt Daniel dem Nebukadnezar. Weil du gesehen hast, erstens, dass von dem Berge, zweitens, ein Stein, drittens, sich losriss, viertens, ohne Hände, und fünftens, dass Eisen, Erz, Ton, Silber, Gold zermalmte, ja, der große Gott hat dem Könige kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Liebe Geschwister, wir wollen den Herrn auch jetzt ganz neu immer wieder bitten, dass er uns die heute geltenden, hochaktuellen zeitprophetischen Schriften, die gewiss sind, diese prophetischen Aussagen, möge es uns jetzt schenken in dieser letzten Stunde, dass auch unsere Deutung zuverlässig ist. Um das geht es heute. Aber jetzt die Worte. Ich habe ja buchstabiert, gezählt. Weil du gesehen hast, dass von dem Berge das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Ein Stein, wer ist das? Genau der Stein, den sie Bauleute verworfen haben. Jesus Christus. Sich losriss. Was heißt das? Von was denn? Vom Herzen des Vaters. Ist das für Jesus Christus eine Kleinigkeit, da jetzt zum Gericht wieder da auf die Erde herunterzukommen und in sein Weltall, um das alles zunichte zu machen? Gar nicht. Jetzt, wo er in der Herrlichkeit des Vaters ist, mit uns und wir mit ihm, ne? Sich losriss von dem Berge. Ein Stein. Und jetzt ohne Hände, da haben wir es. Nicht ohne Menschenhände, sondern ohne Gottes Hände. Christus ist in ein Heiligtum hinaufgestiegen, Heiligtum Gottes, das nicht mit Händen gemacht ist, Erklärung, so Wort, das heißt, welches nicht von dieser Schöpfung ist, weder in den Himmel noch auf der Erde, sondern in der draußen, in der Unendlichkeit Gottes. Also dort, wo Christus jetzt ist, in der unendlichen Herrlichkeit des Vaters, und wir schon hinversetzt sind, ne, reißt er sich los vom Herzen Gottes, ne, ohne Hände. Das heißt, er kommt wieder von dort her, wo er wohnt, aus dem unzugänglichen Licht, ne, in die Finsternis dieser Schöpfung, so, zum Gericht, losricht, ohne Hände und das Eisen alles zermalmt. Aber zum Glück gleichzeitig, sozusagen in einem Augenblick, und zermalmt alles gleichzeitig. Also müssen diese verschiedenen Reiche jetzt, kurz vor uns stehend, die nacheinander da waren, von Babel bis Rom, England und jetzt USA, und zeitlich nacheinander, geografisch nebeneinander, sind jetzt global alle gleichzeitig da. Das Tier redet wie der Löwe, Nebukadnezar, geht auf Bärenfüßen, wie die Meder und Perser, Nebukadnezar, der Löwe, Meder und Perser, Bär, Griechenland, Panther, das Ganze als eine Pantherin und wildes Tier ohne Namen. Gleichzeitig steigt es aus dem Meer und stellt das alles dar. Und wenn Christus kommt, zerstört er das alles, natürlich alles Machtbereiche Satans geworden. Und jetzt abschließend für uns, bevor diese letzten 7 Jahre, die sogenannte 70. Jahrwoche oder das 70. Mal eine Sabbatjahrperiode von 7 Jahren, findet unsere Entrückung statt. Erst dann können die letzten 7 Jahre zu laufen beginnen. Und das ist sehr nahe. Sehr nahe. Soweit.
Leider gibt es jetzt 2 neue Kassetten. Die Entrückung, Arosa, das Standbild in Daniel 2.
Die dazugehören jetzt. Ja. Dankeschön. Sehr fein.
Du hast uns wieder, du geliebter Vater, hineingenommen in den Reichtum deiner Geheimnisse, deines Wortes, dass du uns zur Speise gibst, Tag für Tag, aus dem unser innerer Mensch lebt und wächst. Du hast unseren Bruder aufgeschlossen, was uns Not tut, zu erkennen. Und nun lass es gewisse Verheißungen sein, die uns im Herzen ruhen und uns getrost unseren Weg ziehen lassen, weil wir das Ziel kennen und wissen, dass in unserem Herrn Jesus Christus nun die Vollendung dieses Zeitalters sich ankündigt und dass wir hinweggerückt werden dürfen und dass dann die nächsten und letzten Ereignisse auf dieser Erde sich zutragen können. Ja. Und so lass uns in solcher Gemeinschaft immer wieder hineingenommen sein in die Familie Gottes und
Danke.
Gelehrt durch den Heiligen Geist in den Munde der Brüder. Und lass uns wachsen in der Zeit, die uns noch bleibt, damit wir zum vollen Manneswuchse gebracht bis zu dem Augenblick sein mögen, wo du uns hinwegrückst und das hinzufügst, was uns fehlt. Und so danke ich dir auch für diese Abendstunde,
ja,
für alle Einsicht, die du auch mir geschenkt hast. Wir segnen dieses Haus, in dem wir waren, die Lieben,
danke.
Die uns so freundlich aufgenommen und bewirtet haben, und bitten dich, lass mit einem jeden doch jetzt deinen Geist nach Hause und in deinem Herzen gehen und bleiben und lass ihn geführt werden, damit wir gewisse Tritte tun bis an das Ziel, das uns immer vor Augen steht. Anbetung durch Jesus Christus, unseren Herrn, du großer Gott und Vater. Amen.
Amen. Amen.
Weiteres Band leer.